Anderschlau.
Der Podcast für dich.
Du denkst dich rein.
Du fühlst dich rein.
Du probierst.
Du sortierst.
Du entscheidest.
Ein Austausch auf Augenhöhe.
Mit Birgit Feldmann.
Und Kurt Neubisch.
Ja, Hallöchen. Wir begrüßen euch zu einer neuen Folge von Anderschlau. Let's do it. Wir begrüßen einen Gast bei uns.
Genau.
Hallo Freya.
Hallo.
Hi, wir grüßen dich.
Schön, dass
vielen Dank.
Wir sind schon mittendrin.
Bei uns bist. Magst du kurz dich vorstellen, Freya?
Ja, ich bin die Freya. Ich bin 19 Jahre alt. Ich bin rund 13, 14 mit als hochbegabt festgestellt, diagnostiziert worden. Ich studiere momentan in den Niederlanden Sicherheitswissenschaften. Und heute bin ich hier.
Cool.
Ja, wunderbar. Sehr schön. Ja, ich kann mich entsinnen, damals deine Mutter kennengelernt zu haben im Kreis meiner Eltern, hochbegabter Kinder. Und deine Mutter erzählte, dass sich ganz dramatische Umstände bei euch zu Hause ja so ein bisschen ergeben hatten, ne? Die deiner Testung vorangingen, kann man das so sagen?
Ja, das war alles wild. Also ich bin in der sechste, siebte Klasse bin ich nicht mehr so gut mit meinen Mitschülern klargekommen. Das typische Teenager werden, anders sein. Und ich habe da sehr drunter gelitten, dass ich mich nicht mit den anderen Kindern verbinden konnte, dass ich da keinen Anschluss finden konnte. Und das ist damit geendet, dass ich aus der Schule abgehauen bin. Also man hat mich morgens an der Schule abgesetzt und ich bin dann in den Zug gestiegen, also dann gegangen und in den Zug gestiegen, bin dann zu Familienfreunden gefahren und ja, hab dann auch von da angerufen, großes Drama. Aber das hat dazu geführt, dass ich erst zur Schulpsychologin kam, da sie wirklich nicht mit mir gut darüber reden konnte. Also ihre erste Statement war, weißt du, was du damit deinen Eltern antust?
Oh.
Und das war dann der Punkt, wo ich auch nicht mehr darüber reden wollte. Bin ich dann zum schulpsychologischen Dienst weiterverwiesen worden. Und da habe ich dann erst Beratung gemacht. Und dann kam eben diese Idee, wie wäre es mit einer Hochbegabungsdiagnose?
Ich würde vielleicht an der Stelle, weil super, wir rauschen jetzt so durch die ganzen Sachen so schnell durch, aber vielleicht auch, wenn Leute zuhören. Also erst einmal, wenn Betroffene, die sagen, oh Mensch, du sprichst mir da aus dem Herzen, ne? Ist ja ganz schön, das ist ja auch mit einer der Ideen, ne? Dass auch Leute sich vielleicht in deiner Geschichte wiederfinden und dann auch Mut fassen. Mensch, ah super, ne, dass das sich so toll bei dir entwickelt hat. Aber auch zum anderen ein bisschen auch so mit erhobenem Zeigefinger tatsächlich formuliert. Ne? Auch die Leute, die jetzt hier psychologischerseits oder so, das ist ja so meine Riege, so das so hören, dass man da auch gucken sollte, dass selbst solche Worte, wenn man so will, große Türen zugemacht haben bei dir, ne? So habe ich das verstanden, ne?
Auf jeden Fall. Es ist für mich, als jemand, der da so drunter gelitten hat, ja, und der das Gefühl hatte, ich wäre damit alleine, war als das Erste kam, weißt du, was du deinem Umfeld damit antust, das hat den Fokus von mir genommen, den ich sowieso nicht auf mir gefühlt habe. Und deshalb hat es für mich einfach dieses Diskussionsfeld, diese Kommunikation total zugemacht.
Ja. Weil du fühlst dich eh schon alleine, fühlst dich nicht gesehen, dann kommt eine und sagt auch, hör mal, geht hier nicht um dich, sondern guck mal, wie es den anderen geht. Ne? So, ja, vollkommen.
Genau.
Also bitte gut zuhören, jetzt, wenn jemand in so einem Feld arbeitet. Ja, vielen Dank auch für deine Offenheit da. Ne? Das heißt, wenn ich das noch kurz fragen darf, die Zeit hast du gerade beschrieben in der Schule, die war sehr, sehr anstrengend, sehr schwierig. Ne? Du hattest noch keine Erklärung, was mit dir los ist, ne? Sondern hast nur gemerkt, es ist anders, ne? Es fühlt sich anders an. Kann man das so sagen?
Ja, ich denke, damit haben Teenager generell Schwierigkeiten, aber es war einfach, man ist anders und man weiß nicht warum. Ich war auch nicht besonders gut in der Schule. Ich bin Legastheniker, das heißt, das hat damit reingespielt und viele dieser sozialen Normen, die ich zwar verstehen konnte und sehen konnte, aber nicht richtig anwenden, das war immer für mich schwierig, dass ich zwar Beziehungen interpersönliche Kommunikation immer sehr gut verstanden habe, aber replizieren hat mir schwer gefallen.
Alles klar, ja klar.
Und damit war das für mich sehr frustrierend.
Das glaube ich, auf jeden Fall. Weil da hast du wahrscheinlich gedacht, ich bin das Problem, so, ich kann was nicht so gut.
Ja. Ne?
Ja, okay. Und selbst hast du das, auch das Gefühl gehabt, selbst Lehrer oder so, niemand hat dich irgendwie verstanden oder ein Stück weit so Verständnis entgegengebracht? So?
Also ich habe mich in der Zeit oft von Lehrern nicht ernst genommen gefühlt. Also das ist leider, merkt man das häufig, auch später mit der Hochbegabungsdiagnose, aber Lehrer nehmen nicht gerne ernst, zum Beispiel auch Lernbehinderungen. ich bin der Meinung, Legasthenie ist eine Lernbehinderung. Das ist ja schon schwierig, ob man darüber in diesen Worten redet. Aber das wird oft schnell mit einer Helikopter-Eltern-Sache verbunden und dann kommt diese Idee, dass das dir eingeredet wird. Und es ist so schwierig, darauf zu bestehen, zu sagen, ich brauche Hilfe, ich habe Probleme, wenn dir jemand sagt, das reden deine Eltern dir ein.
Ja, und ich fand das ganz wichtig, was du gerade gesagt hast, selbst mit einer hochbegabten Diagnose heißt das nicht, dass es automatisch besser wird. Ne? Richtig, habe ich jetzt gerade rausgehört, ne?
Überhaupt nicht. Ja. Also ich bin immer sehr vorsichtig gewesen, mit wem ich das erzähle, einfach weil das unglaublich schnell in so eine Schublade gesteckt wird. Ich bin kein Wunderkind, ich bin nicht Mozart oder ich rechne keine hochgradig komplizierten Gleichungen im Kopf. Und es ist sehr schwierig, weil oft, wenn du sagst, ich bin hochbegabt, ist die erste, ja, beweis das mal. Mhm. Was ist denn deine Superkraft? Und
genau, super.
Vielleicht habe ich, formuliert. Natürlich kann man das so sehen, aber ich habe keine Superkraft, ich vollbringe halt keine Wunder.
Ja, aber super gut formuliert. Ich glaube, da fühlen sich jetzt viele wiedererkannt in dem, was du sagst.
Ja, wunderbar, ganz großartig. Ich wusste, warum ich dich so gern dabei haben wollte, liebe Freya. Ich meine, du hast ja schon mal einen wunderbaren Vortrag gehalten vor inzwischen ja schon über 3 Jahren ist es her und da hast du, da warst du ja noch eine Ecke jünger, da warst du noch Schülerin, da hast du mit großer Intensität darüber berichtet, was das eben bedeutet, um deine Worte aufzugreifen, keine Superkraft zu haben und das Gefühl zu haben, ich glaube, du hast damals gesagt, sowas wie, meine Güte, ich hätte von jedem anderen geglaubt, er sei hochbegabt, aber ich soll plötzlich hochbegabt sein und auf einer Augenhöhe sein mit Sheldon Cooper, ne? Aus The Big Bang Theory und ich sehe da noch gar keine Schnittstelle erstmal.
Ja, also ich glaube, ein großes Problem ist immer noch, wie Hochbegabung in den Medien verstanden wird. Ich bin jemand, ich liebe Medienanalyse, ich liebe es zu lesen, Serien, Filme, aber ich selbst finde mich in diesen Figuren, die dort hochbegabt sind, selten bis gar nicht wieder, weil ich bin kein weißer Mann Mitte 20, ich habe keine autistischen Züge und ich bin auch nicht besonders auf Comicbücher oder Physik oder Mathematik spezialisiert und da ist es eben diese Darstellung, wie Menschen glauben, dass hochbegabt sein müssten, ist sehr, sehr eng und ja. Da passe ich nicht rein. Da passen auch die meisten anderen Hochbegabten, die ich in meinem Leben getroffen habe, nicht rein. Aber es ist eben wie mit aller Medienrepräsentation, es ist schwer, sich wiederzufinden, wenn man sich nie gesehen hat.
Sehr schön. Gerade dieser letzte Satz bringt es wunderbar auf den Punkt. Ganz fantastisch, wenn man sich selbst nie gesehen hat. Denn dann passiert ja genau das, was du sagst. Man sieht sich selbst durch die Brille der anderen. Ne? Da sind wir schon wieder bei den anderen. Mhm, ja, die anderen, die einem ja sagen, was wirklich wichtig ist. Denn denk doch mal an deine Eltern. Ne? Entschuldigung. Nein, nur um es noch einmal aufzunehmen, weil es ja so sehr wertvoll ist, um ja letztendlich wahrscheinlich auch deine Begabung herauszustellen, nämlich deine Begabung scheint ja auch im interpersonalen Bereich zu sein, gerade weil du das ja so sehr differenziert für dich aufbereitest und über alle Ideen, die dir das Außen dann auch noch kreativerweise anbietet, nachdenkst, ist es ja doch wahrscheinlich eine völlig, kann man sagen, Reise nochmal neu zu dir selber geworden, ab der Testung?
Für mich war diese Testung eine ganz, ganz emotional schwierige Sache erstmal, weil ich dachte, ich hätte meine Therapeutin da rein manipuliert, dass sie mich testet. Ich fand dieses ganze Ding ein bisschen langweilig, ich fand es übertrieben und ich dachte, wie lange muss ich über die Schule meckern, bis sie mich zum Hochbegabten-Test zulassen? Und damit, dass ich das so ein bisschen herbeigeführt hatte künstlich, hatte ich gedacht, ich werde da nie getestet. Und als ich dann diese Diagnose bekam, war ich mir auch als in meinem Alter gar nicht so sicher, ob ich das wirklich ernsthaft verdient habe, in Anführungszeichen. Weil ich habe dann sehr viel darüber gelesen und ich weiß, dass man sich das nicht herbeimogeln kann. Man ist hochbegabt, man ist es nicht. Und heute kann ich auch sehen, wo meine hochbegabten Denkmuster, wo das eben auch herkommt. Ich sehe das auch schon in mir selbst. Aber als ich da gerade diagnostiziert war, war ich mir sicher, ich hätte da irgendjemanden betrogen. Ich hätte das mir irgendwie herbeigebastelt. Und als ich es dann aber akzeptiert habe, war meine nächste Frage, wie kann ich das für mich nutzen? Und damit habe ich dann eben eigentlich sofort angefangen und gesucht, was kann ich daraus herausschlagen auch so ein bisschen, weil ich das Gefühl hatte, ich muss jetzt was draus machen. Und dann bin ich erstmal für diese Wand gefahren, dass ich mich medial nicht richtig sehen konnte. Gleichzeitig habe ich aber auch diese Idee mit dem Internat gefunden. Ich war auf dem Internat für 1,5 Jahre in Kaiserslautern mit spezifischem Fokus auf hochbegabte Kinder und Jugendliche. Und diese Idee davon, dass ich gerne unter Gleichbegabten lernen möchte, hat sich da eigentlich entwickelt. Und das war dann so der Punkt, wo ich plötzlich anfing, mich damit identifizieren zu können, weil ich wusste, ich damit was will. Und erst als ich dann wirklich auch andere Gleichbegabte dort kennengelernt habe, als ich dann angefangen habe, mit anderen Hochbegabten befreundet zu sein, wirklich auch ein Umfeld zu haben, wo es sehr viel offener mit Hochbegabung umgegangen wurde, habe ich mich richtig damit identifizieren können. Und deshalb glaube ich, dass das Zusammensein mit Kindern oder mit Jugendlichen, die auch die gleichen Begabungen haben, die auch die gleichen Schwierigkeiten haben, ganz, ganz wichtig und ganz, ganz sinnvoll sein kann.
Das ist also ein ganz essentieller Faktor, würdest du sagen, auch für die eigene Selbstwirksamkeit, um ins eigene Spüren zu kommen, ja? Für die Selbstakzeptanz.
Also ich finde es schwierig, wenn man sagt, Kinder, die hochbegabt sind, sollten nur mit anderen hochbegabten Kindern lernen und isoliert sein. Ich glaube, das kann genauso zu vielen Problemen führen wie auf die anderen Seite. Aber ich habe es immer wieder gesehen, wir hatten auf meiner Schule, auf dem hochbegabten Internat, hatten wir viel Fluktuation. Leute kommen auch schon spät, auch manchmal nur für ein Jahr, für 2 Jahre. Und wie viel Veränderung diese Kinder, diese Jugendlichen, meine Mitschüler durchgemacht haben, während wir da waren, einfach zu uns selbst gefunden haben, in einem Raum sein konnten, wo Andersartigkeit, Andersbegabtheit ganz, ganz akzeptiert war. Also ich hatte Mitschüler, die hatten schweres ADHS zu ihrer Hochbegabung dazu, aber es war einfach akzeptiert, dass die während des Unterrichts aufstanden, rausgingen, sich durch die Klasse bewegten. Ich hatte Schüler, die nie mitschrieben, die alles im Kopf hatten. Kein Lehrer hätte gesagt, da musst du jetzt Notizen machen. Wir machen gerade Notizen. Wenn er nicht mitschreibt, dann schreibt er nicht mit, aber wenn er den Test trotzdem eine gute Note kriegt, wen stört's?
Also es war. Ach, ich krieg gerade eine Gänsehaut. Das stelle ich mir ja super vor. Ja. Magst du uns ein bisschen an der Stelle tatsächlich von dem besonderen Unterricht erzählen? Das finde ich nämlich total interessant, gerade all das, was du benannt hast, weil Kurt und ich haben ja sowieso, was ADS, ADHS angeht, eine besondere Meinung. Und ich meine, bei dir trifft ja auch noch einmal dazu gesagt, die Doppeldiagnose zu. Ne? Du hast selber gerade gesagt, du hast die Legasthenie als weitere Thematik bei dir. Und es gibt ja tatsächlich Hochbegabten, denen man ADS oder ADHS nachsagt, wenngleich das ja auch nicht unumstritten ist. Denn man stellt ganz oft fest, wenn eine Person fokussiert ist in irgendeinem Teilgebiet, zeigt sie die Symptomatik nicht. Und das ist aus meiner Sicht ein Ausschlusskriterium für eine Diagnose. Es gibt aber tatsächlich aufgrund von, ich glaube, einfach einer gewissen dünn besiedelten Wissenschaft noch keine finalen Ergebnisse diesbezüglich.
Das auch. Und zum anderen habe ich jetzt auch gerade aus dem, was du schon bisher gesagt hast, bin gespannt, was du gleich sagen wirst, den Eindruck, was mich so ein bisher bestätigt, auch in meiner Annahme, dass dieses der Individualität den Raum zu geben, auch das Gefühl zu geben, du bist so in Ordnung, wie du bist, du darfst einen individuellen Weg gehen. Also auch übergreifend jetzt von diesem Thema in andere Settings, wie jetzt ich als Psychotherapeut bei Trauma, Depression oder Angst, ne, dass man nicht sagt, ey, du musst jetzt hier in der Gruppe sitzen bleiben und wehe, dir geht's nicht gut, ne, so, da musst du aushalten bis zum Ende. So ein Quatsch mit Soße. Also ich erlebe halt, wenn jeder individuell entscheiden darf, wann wird zu viel, ich stehe auf, ich gehe raus und so weiter, dass das so viel Druck nimmt und jeder individuell dann für sich gucken kann, was ist der nächste Schritt, um für sich weiterzukommen. So, das war so das, was ich bisher jetzt so angenommen habe.
Ja, also was ich toll fand, dass meine Schule oder die Lehrer Hochbegabung weniger als Intelligenzsein verstanden haben, sondern mehr als Neurodivergenz, also als andersartiges Denken, dass wir eben, wir hatten Lehrer, die in der ersten Generation dort zur Schule gegangen waren und das Abi gemacht haben, die also selber eine Hochbegabten-Diagnose gehabt hatten oder haben. Mhm. Und damit war ein ganz, ganz offener, verständnisvoller Raum da. Ja. Und natürlich, wie jede Schule, ist nicht ohne Fehler. Aber was mich eben immer unglaublich angenommen hat, war, dass wir immer sagen konnten, ich brauche was anderes, ich brauche andere Unterstützung. Und für manche war das eben, dass zum Beispiel auf Lernbehinderung, Dyskalkulie, Legasthenie eingegangen wurde. Für andere war es eben, dass der Schulanteil offener gestaltet wurde, dass die eben gehen können, dass die da bleiben können, dass die eben mehr Bewegungsfreiraum haben. Wir hatten Leute, die haben höhere Klassen in einzelnen Fächern besucht. Wir hatten Leute, die haben weniger großes Hausaufgabenpensum gehabt, weil für die sehr schwer war, die Hausaufgaben zu machen. Die hatten dann mehr Unterricht, indem eben das, was die in den Hausaufgaben hätten tun müssen, in Zusammenarbeit mit dem Lehrer erarbeitet wurden, weil wir eben Leute hatten, die das sehr, sehr schwierig fanden, alleine zu arbeiten. Und was mir immer sehr gut gefallen hat, wir hatten Vormittagsunterricht, wie eine ganz normale Halbtagsschule. Dann gab es Mittagessen gemeinsam. Und dann hatten wir nachmittags die sogenannten Adita, ähnlich wie eine AG. Die mussten wir jeden Tag eins wählen. Das war eine 2,5-stündige Veranstaltung jeden Tag im Nachmittagsbereich. Und das waren großteilig kulturell-gestalterische Angebote. Also ich habe Theater gespielt, ich habe Comiczeichnen einen Kurs drin gehabt. Aber wir hatten auch Gruppen, die Jugend forscht gemacht haben oder alle möglichen Sachen. Und wir waren verpflichtet, das zu wählen. Es gab auch sportliche Veranstaltungen, die haben mich nicht so sehr interessiert. Aber das gehört eben zu diesem Bild von, wir müssen allumfassend ausbilden. Es geht nicht nur darum, dass wir möglichst schnell rechnen und da gute Texte schreiben, sondern auch, dass wir uns künstlerisch entfalten. Und ein großer Teil war auch davon, dass Fehler akzeptiert werden. Es wurde teilweise sogar dazu aufgefordert, dass wir was nehmen, worin wir nicht besonders gut sind. Also mir wurde von meiner, Leute, die uns geführt haben, die unseren akademischen Weg ein bisschen mitgeguckt haben, da wurde mir empfohlen, dass ich Comiczeichner nehmen sollte, obwohl ich nicht besonders gut im Zeichnen malen war. Auch um Frustration und um Scheitern so ein bisschen lernen zu können. Weil das ist was vielen von uns fehlt. Und dass man eben nicht aufgeben darf, auch wenn es nicht auf den ersten Anhieb klappt. Da habe ich heute noch Probleme mit, aber manchmal denke ich dann daran, dass ich auch einfach nicht so hübsche Comics gezeichnet habe und es trotzdem okay war.
Ja, obwohl ich kenne viele gute, oder erfolgreiche Künstler, wenn ich dann die Comics mir angucke, denke ich mir so, alter Falter, was ist das denn für ein schräger Zeichenstil? Ne, aber es ist ja schon wieder sehr wertend, wobei ich damit deutlich machen will, es ist letztendlich, Kunst ist ja auch sehr ein breites Feld. Ne? Und allein da ist ja super, ne, wenn ihr da die Möglichkeit habt, über sowas wie zum Beispiel Comic zeichnen, einfach euch, ich nenne es mal umgangssprachlich, gehen zu lassen, also auszuprobieren, zu gucken, ohne dass direkt sofort so ein Maßstab oder so ein Wertungssystem vorherrscht, ne?
Ja. Ja, also es gab keine Noten für diese Fächer, sondern wir haben zu jedem einzelnen Fach einen Bogen gekriegt mit dem Zeugnis. Da war eine persönliche Bemerkung drauf und drei gestaffelte Noten in vier Kategorien, also von sehr gut bis ausreichend, glaube ich. Also das war nicht in den normalen Notenwörtern gestaltet. Das war, ich glaube, Teilnahme, Entwicklung und generelles Produkt. Also dass auch das, wie weit man sich entwickelt hatte, wohin man gekommen war aus seiner persönlichen Anfangsstadium, die Entwicklung eben sehr wichtig war. Das war was total schön war, weil damit man auch das eben anerkannt hat. Und das ist auch, was mich oft zum Beispiel in Sachen wie Fächern wie Sport gestört hat, dass eben nicht jeder da abgeholt wird, wo er steht. Und dass das für viele dann eine ganz andere Wahrnehmung dieser Fächer geöffnet hat.
Cool.
Ja, super. Also einfach, ich lausche gebannt und bin ganz begeistert. Du hast dich ja dann freiwillig, glaube ich, mehr oder weniger freiwillig entschieden, doch wieder zurückzukehren an deine alte Wirkungsstätte. Ich glaube auch wegen Freundinnen und auch wegen der Leistungskurswahl, ne? Das hat auch noch mit reingespielt.
Das Internat zu verlassen war eine der schwierigsten Entscheidungen meines Lebens.
Das glaube ich.
Ich habe da sehr mit gehadert und auch sehr drunter gelitten letztendlich. Es war meine eigene Entscheidung und ich bin immer noch der Meinung, dass die richtige war. Aber das Problem war, dass wir eben dadurch, dass wir sehr kleine Klassengrößen hatten, wir waren zu Zeiten und auf 12 Leute runter, vorgesehen vom Land Rheinland-Pfalz, war eigentlich eine Klassenstärke von 16 bis 20. Die konnten wir bei unserem Jahrgang nicht halten. Das passiert, manchmal sind nicht genug Schüler da, manchmal passt es einfach nicht vom Jahrgang her. das hat dazu, wir waren auch der Jahrgang, der gerade mit dem G9, G8 Problem war, dann hatten wir noch weniger Schüler, die wechseln konnten. Ich musste ein Jahr wiederholen und dann überspringen, um in das Raster zu passen zwischen NRW und Rheinland-Pfalz. Dadurch waren wir sehr wenige und es wurde gesagt, es würden nur noch eine Leistungskurskombination Mathe, Physik, Englisch geben. Rheinland-Pfalz hat das System, dass einer der drei Leistungskurse abgewertet wird. Das hätte für mich Mathe sein können. Mathe war mein größtes Problem. Mathe war das einzige Fach, in dem ich sehr schlecht mitgekommen bin. Es war eine Schule mit MINT-Fokus im hochbegabten Programm. Das bedeutete, dass die sehr viel weiter waren als ich. Und ich bin niemand, der besondere MINT-Fähigkeiten hat. Ich bin durchschnittlich, würde ich sagen. Das bedeutet, dass ich in Mathe 4- stand. Wir hatten eine Lehrerin, die es auch sehr ernst genommen war, Frau Dr. Schumacher, Doktortitel Mathematik, die hatte eben auch Ansprüche. aber damit war ich sehr, sehr zögerlich, ob ich wirklich diese Leistungskurskombination nehmen soll und diesen Weg einschlagen. Und ich habe mich letztendlich dagegen entschieden und bin dann zurück an meine alte Schule daraufhin. Ich hatte auch nicht so viel Wahlmöglichkeiten leider, weil ich eben aus dem G9, G8 Problem heraus nur an eine G9-Schule zurück konnte, ohne noch ein Jahr zu wiederholen. Mhm. Und ich hatte immer ein bisschen Sorge, wie das auf meinem Zeugnis aussehen würde. Und letztendlich wollte ich auch wieder an die alte Schule zurück. Ich hatte zwar mit meinen Mitschülern nie ein gutes Verhältnis gehabt, aber ich hatte ein gutes Verhältnis zu Lehrern, bei denen ich in AGs gewesen war. Ich war immer noch sehr engagiert in der Bibliothek, Schulbibliothek gewesen, auch während ich nicht da war, weil meine Mutter da als Ehrenamtlerin geholfen hatte. Und letztendlich hatte ich da auch Freunde und Bekannte und deshalb bin ich dann zurück in dieses Umfeld gegangen und letztendlich war es nicht so schlimm.
Mutig, echt.
Du hast ja dann, soviel ich weiß, ein Frühstudium noch on top aufgenommen. Ne? Das heißt, du hast schon mal ein bisschen reingeschnuppert in den akademischen Werdegang. Magst du da uns was zu erzählen?
Sehr gerne. Das ist ein Thema, über das ich sehr gerne rede. Mhm. Ich habe ab der 11.2, also 2,5 Jahre bevor ich mein Abitur gemacht habe, angefangen zu Frühstudium teilzunehmen. Zuerst aus dem Grund, dass ich einfach was ausprobieren wollte. Ich hatte in meinem Internat war es ganz normal, dass fast alle aus der Oberstufe zum Frühstudium gingen oder ein begleitendes Praktikum hieß das. Das hieß, die arbeiteten entweder in der Verwaltung oder in der Bibliothek oder sonst was in der Schule oder außerhalb, um eben weitere Fähigkeiten aufzunehmen. Und mir war immer klar, dass ich ein Frühstudium machen wollte. Und das hat sich auch nicht geändert, als ich in der Schule gewechselt hatte. Das war von der Schule zuerst nicht besonders vorgeschlagen. Sie haben das nicht besonders gut gern gesehen, weil sie Angst hatten, dass das meine akademische Leistung runterschrauben würde. Letztendlich habe ich aber angefangen, in der Universität Duisburg-Essen zu studieren. Ich habe im ersten Semester, ich glaube, 7 Vorlesungen belegt, neben der Schule, alle im Nachmittagsbereich. In diesem Semester habe ich keine Stunde verpasst aufgrund der Universität, doch als ich die Prüfung geschrieben habe. Aber ich habe querbeet durch alle Fakultäten, durch alle Kurse. Ich habe im ersten politische Rechts- und Sozialphilosophie, Semantik für Deutsch, Pädagogen und Lehrer und das dritte weiß ich gar nicht mehr. Da habe ich 3 Vorlesungen belegt. Dann habe ich im zweiten Semester habe ich dann auf 7 hoch am Standort Duisburg und Essen. Da bin ich auch in Theologie rein. Ich habe eine tolle Vorlesung auf Englisch gehört. Das war das erste Mal, dass ich auf Englisch gelernt habe, Vollzeit, über das vordere Orient und den mittelasiatischen Raum oder sowas war es, Wirtschaft und Kultur. Das hat mich sehr begeistert. Und ich habe mich erst ganz kurz vor, also im letzten Semester habe ich dann angefangen, Jura in Düsseldorf zu studieren. Nicht für Volljuristen, weil man kann Frühstudiengänge nicht machen, wenn das nicht in Bachelor oder Master geht. Also habe ich dann Jura für Nichtjuristen belegt. Das waren 4 Vorlesungen. Das Modul habe ich auch fertig. Das könnte ich mir noch irgendwann anrechnen lassen, wenn ich das mal möchte. Und ich habe das sehr genossen, immer früh zu studieren. Das war mal eine tolle Erfahrung für mich, auch ältere Studenten zu sehen und eben einfach in dieses Leben reinzukommen. Es war sehr zeitaufwendig natürlich, aber das war eben, was mir unglaublich viel Spaß gemacht hat. Also habe ich das weniger als Schule, weniger als Lernen und mehr als Hobby verstanden. Und damit hat sich das eben auch für mich möglich gemacht.
Ja, so wie ich dich wahrnehme, bildet es ja auch deine vielfältigen Interessen ab, ne? Die Neugier, die Interessen an vielen Dingen, ne? Einfach mal reinzuschnuppern, herauszubekommen, was kann ich da für mich noch Gutes rausziehen?
Ich habe schon immer, was auch, ich kenne auch viele andere Hochbegabte, die das tun, Interessen und Obsessionen fast entwickelt auf bestimmte Themen, die ich dann für Wochen, Jahre, manchmal Monate, meistens Monate, so für mich behalten habe und dann sehr dazu gelesen, Sachen gesucht und mich darüber informiert habe. Und dann bin ich weitergegangen. Das war was für mich im Frühstück eben genau abgebildet war. Also in den letzten Monaten habe ich mich eine Zeit lang extrem für Orcas interessiert, das tolle Tiere. Dann zwischendurch hatte ich Stadtentwicklung und Urban Planning, wie macht man Fahrradwege und Autos, dass sie eben koexistieren können. Ich falle immer wieder in Löcher über Bücher, über irgendwelche historischen Phänomene und dass das eben, dass man schlaglichtmäßig Informationen, Einblicke in ein bestimmtes Thema bekommt, das habe ich immer sehr genossen und das fand ich auch immer schön, wenn das von außen kam, wenn das eben nicht nur von mir kam.
Ja, toll, also ganz großartig. Und die Idee, das zu studieren, was du jetzt heute studierst, ist die da mit entstanden oder eine Zeit lang war ja schon so ein bisschen der juristische Weg das, was du dir vorgestellt hattest, oder?
Ich wollte immer einen Beruf machen, mit dem ich unsere Gesellschaft was beitragen kann, mit dem ich helfen kann, mit dem ich sinnvoll bin, hilfreich. Das war was mir sehr wichtig war. Aber ich bin niemand, der gerne mit Kindern oder mit alten Menschen arbeiten würde. Ich habe viel mit Kindern in meiner Gemeinde gearbeitet, in Jugendarbeit, auch in der Schule. Und das macht mir Spaß, aber ich weiß, dass ich das nicht aufrechterhalten könnte für immer. Das würde mich ausbrennen, glaube ich. Und letztendlich habe ich gemerkt, ich würde gerne was machen, was mehr eben das Größere betrachtet. Ich wollte nicht Psychotherapeut oder irgendwas, wo man sehr eng mit Menschen zusammenarbeitet, sondern eher auf Gruppen, auch auf Gesetze und Regelungen schauen, weil ich glaube, dass da auch wichtige, hilfreiche Arbeit getan werden kann. Und damit hatte ich eigentlich so ein bisschen das Fernziel Politik, nicht als Politiker, sondern eher als wissenschaftlicher Mitarbeiter oder so etwas. Und deshalb dachte ich, dass Jura ein sehr guter Weg wäre, dahin zu kommen. Ich wollte nie wirklich dringend Anwalt oder Richter werden. Es war eher, dass ich dachte, dass ich damit einen guten Einblick in öffentliche Arbeit und sowas bekomme. Ich habe aber gemerkt, dass es für mich nicht so sinnvoll wäre, ein Fach, was sehr anspruchsvoll, was sehr schwierig war und was ich auch als etwas langweilig empfunden habe für mich, nicht besonders aufregend, permanent zu studieren, nur um an einen Ort zu kommen, wo ich hin will, wo ich auch mit ganz vielen anderen Studiengängen hin könnte. Und für mich war klar, ich würde gerne eine zweite Sprache besser bilden, wenn ich jetzt nicht Jura studiere. Jura im Ausland macht wenig Sinn, weil du dann nur im Ausland praktizieren kannst und die Niederlande, wo ich jetzt lebe, sind sehr schön. Aber mein Leben dahin mit 19 permanent zu verlegen, ist schon eine Entscheidung, die mir schwer gefallen wäre. Und ein politikwissenschaftlicher Studiengang war deshalb sehr naheliegend. Letztendlich habe ich was mit großem Praxisbezug gewählt. Mein Vater arbeitet als Sachverständiger für Schiffs- und Maschinenschäden. Das hat sehr viel Krisenmanagement-Anteil dabei. Und so hatte ich dieses Krisenmanagement immer schon erlebt in meinem Leben. Ich kannte das, dass man angerufen wird und dann sofort auch am Wochenende gehen muss. Und mir war klar geworden, dass es was ist, womit ich leben könnte und was mir trotzdem Spaß machen würde. Und so bin ich dann eigentlich auf diesen internationalen Sicherheits, was ich jetzt studiere, Aspekt gekommen. Und als ich anfing zu studieren, war eigentlich der Plan, dass ich das als Bachelor mache und dann trotzdem nochmal von vorne anfange mit Jura. Ich bin jetzt nach fast dem ersten Semester bin ich sehr verliebt in den Studiengang und ich könnte mir gut vorstellen, einen Master zu machen und das zu einem Beruf zu machen. Und ich sehe da ganz viele Ansätze, wo ich eben das, was ich eigentlich original tun wollte, sinnvoll sein, hilfreich sein, tun könnte.
Also was du da vorfindest, kannst du umsetzen im Prinzip, ne?
Ja, das, was ich gar nicht geglaubt hatte, dort zu finden, ist da sinnvoll. Also ich bin recht krisenfest, wenn es um andere geht. Also wenn jemand Hilfe braucht, gehe ich sehr schnell in den Problemlösermodus. Das ist deshalb auch nicht so sinnvoll für sowas wie Psychologie, aber an diesen Stellen ist das gar nicht schlecht, glaube ich. Und ich würde gerne Menschen helfen, wenn für sie das alles zusammenbricht und an dieser Stelle, wo es dann alles sehr dramatisch und sehr schrecklich ist. Und ich glaube, das ist was, wo man mit Krisenmanagement, Risikomanagement sehr schön ansetzen könnte.
Ja, super. Da kommen ja im Prinzip ein paar Faktoren zusammen, die dich abbilden. Ne? Einmal die Herausforderung, die Begeisterungsfähigkeit und natürlich, ne, klar, das gute Verständnis, die hohe Empathie für andere Menschen und ihre in dem Falle dann ja situativ auftretenden Bedürfnisse. Gleichzeitig aber auch dein hohes Maß an differenziertem Denken, dein Loslösen, ne, von eigener Befindlichkeit und einfach aus einer Metaebene darüber zu cruisen. Und was ich auch noch ganz wertvoll finde, dieses Stichwort Krisenmanagement, das habe ich schon bei meinem Vater erlebt. Ich finde, das ist auch ganz wertvoll. Ich erlebe immer wieder Klienten, die einfach sagen, egal was ich mache, in meinem Beruf ist mir zu viel Routine, zu viel Gleichklang. Ich hätte mehr gern so diesen, ne, diese durchaus auch mal Krise als Chance, als Herausforderung, nicht als, oh Gott, ein Drama, sondern yay, eine Herausforderung.
Ja, ich stehe als Person immer in der Kreuzung zwischen ich brauche Routine und ich hasse Gleichförmigkeit. Ich lebe jetzt seit einem knappen halben Jahr alleine und ich habe gemerkt, wie wichtig für mich Routinen sind. Ich habe alles Mögliche jetzt angefangen zu routinieren. Mein Aufstehen, mein ins Bett gehen, sind alles zu Ritualen geworden, die sehr, sehr minutiös geplant sind, auch mit Hilfe von Apps und Außenhilfe, einfach weil es für mich sonst sehr schwierig ist, diese ganzen einzelnen Aufgaben hintereinander zu bearbeiten, ohne in irgendeinen Abseits zu verfallen und dann 2,5 Stunden lang das Buch, was ich eigentlich wegräumen wollte, zu lesen. Gleichzeitig ist es für mich aber sehr schwer, immer wieder das Gleiche zu tun und gleichförmige Aufgaben. Ich werde schlampig, ich werde schludrig und ich hasse es. Und das ist kein guter Persönlichkeitszug, aber ich lerne damit zu leben und darum herumzuarbeiten und auch alltägliche Aufgaben einfach umzugestalten, neu zu gestalten. Aber diese Kreuzung, da arbeite ich selber noch dran, wie man damit lebt und lernt. Also für mich hat zum Beispiel sehr geholfen, dass ich, weil ich Schwierigkeiten hatte, in meinem eigenen Zimmer zu lernen. Ich muss viel lesen für die Universität. Ich lese fast so viel, wie ich zur Uni, zur Vorlesung gehe. Das heißt, ich bin sehr viel allein und arbeite sehr viel allein. Das hat mich am Anfang sehr herausgefordert, weil das ein englischer Text, der dann 60 Seiten über ökonomische Lage in Syrien geht, der kann manchmal sehr lang werden. Aber ich habe dann angefangen, das zu ritualisieren, in die Universität zu gehen, dort auch wirklich nur zu arbeiten an einem bestimmten Platz. Und wenn ich nicht mehr kann, wenn ich nicht mehr möchte, einfach nach Hause zu gehen. Ich lebe sehr nah. Und diese Sachen haben mir unglaublich geholfen, dass ich eben auch aus verschiedenen Sachen herausnehme. Ich habe für mich selber sehr viel auch aus der ADHS-Forschung, aus der ADS-Forschung gelesen, welche Methoden, welche Techniken dort angewandt werden. Und ich sehe immer wieder, dass mir ganz viele Techniken, die anderen Menschen mit Neurodivergenzen helfen, auch mir helfen können. Also ich merke, dass ich für Techniken, die eigentlich eher für Menschen mit ADHS oder Autismus entwickelt werden, auch profitieren kann. Und ich denke, dass was ganz wichtig ist, dass wir unglaublich viel profitieren können als Hochbegabte von Techniken, die für andere Gruppen entwickelt wurden eigentlich.
Ja, das ist aber, was du sagst übrigens, kann ich nur bestätigen. Das ist etwas, was in der Psychotherapieforschung gang und gäbe ist, dass man aus dem Verfahren für Borderline oder für Depressionen dann auch dann bei Angst oder auch in anderen Settings nutzt. Ne? Also ein bekannter Begriff, glaube ich, für viele ist Achtsamkeit. Ne? Das ist so ein Thema, was, glaube ich, auch überall auch in jedem Buchladen inzwischen Einzug gehalten hat. Genau, ja. Also bin ich ja. Ich fand übrigens total faszinierend, dass du da, also wenn du es so sagst, ne, wirkst du auf mich total so, dass du sehr klar bist mit dir. Ne? Und das finde ich was ganz, ganz Tolles. Würdest du sagen, war das bei dir schon altersentsprechend schon früh, also schon immer, oder würdest du sagen, das hast du erst mit der Zeit für dich rausgefunden oder erarbeitet?
Freier ist sehr reflektiert. Das ist ein etwas, was ich immer wieder gehört habe. Und ich habe auch verschiedene Therapien gemacht. Ich habe mit verschiedenen, auch Leuten, die das sehr professionell machen, schon darüber geredet. Und immer wieder kommt heraus, dass ich sehr, sehr reflektiert wäre. Und das merke ich auch bei mir selber. Ich denke sehr viel über, was ich tue, wer ich bin nach, auch was andere tun. Und ich habe auch schon immer viel reflektiert. Auch als Kind war ich immer schon jemand, der sehr analytisch auf mich selber und auf soziale Situationen geguckt hat. Und natürlich hat sich das entwickelt. Aber für mich ist es immer ganz wichtig gewesen, dass ich weiß, womit ich es zu tun habe. Ich wollte immer gerne meine eigene Diagnose verstehen und auch verstehen, wie andere Menschen mit ähnlichen Diagnosen die Welt sehen. Und so habe ich auch ganz viele Techniken, von denen ich heute profitiere, mir selber beigebracht. Also für Legasthenie habe ich angefangen mit unterschiedlich farbigem Papier zu lesen. Das ist was, was sehr standardmäßig für viele machen. Ich habe mit Schriftarten experimentiert. Ich habe mit immersivem Lesen experimentiert. Also eben, dass man gleichzeitig das vorgelesen hat, was ich heute immer noch mache, was mir sehr hilft. Und all diese Techniken. Und immer wenn ich Leute treffe, die auch Legasthen oder die auch hochbegabt sind und wir darüber reden, finde ich oft raus, dass ganz ähnliche Techniken, dass ganz ähnliche Sachen schon gemacht werden, mit oder ohne Nachgucken, ohne eben das beigebracht bekommen zu haben. Aber auch gleichzeitig, dass ich oft noch Sachen lerne, die mir helfen können und die ich von anderen gar nicht kannte. Also ich habe einen Kommilitonen, der auch hochbegabt ist, und der hat mir die Technik beigebracht, dass er eben, wenn er lernt und einen Gedanken hat, dass er was nachgucken muss, dass er jetzt was googeln muss, dass er dann sich einen Zettel daneben hat und dass er das aufschreibt und dass er sich in der Pause, macht er 30 Minuten Pause und dann all diese Sachen, über die er nachgedacht hat, dann darf er den Song sich anhören und die Sache googeln und den Wikipedia-Artikel nochmal aufmachen, die jetzt gerade nichts damit zu tun hatten. Und das hilft mir total, dass ich sage, ist es nicht weg, ist es nur aus meinem Kopf raus, weil dann muss ich die ganze Zeit darüber nachdenken, ob die Lyric und ob die Songzeile jetzt wirklich so ging, wie ich das dachte. Und dann ist es erstmal von Haken mir
dran.
Ab.
Genau, Haken dran, so, ne? Ja.
So ist es gerettet, ne? So ist es nicht komplett weg, ne? Genau, ja, das ist ja diese Stichwort Selbststeuerung, die ja im Prinzip nicht bei allen, aber bei einigen Hochbegabten einfach schlichtweg nicht vorhanden ist, sondern dann einfach gelernt wird. Und das ist ja im Prinzip, so wie du das gerade wunderbar aufbereitet hast, für dich ein ganz individueller Prozess, denn das ist es, ganz klar. Der ist jetzt so von dir initiiert, für dich, für gut befunden, wird weiterentwickelt, und du bedienst dich ja wunderbarerweise durch den Austausch mit anderen ähnlich Befähigten. Ach, guck mal, hat dem geholfen, könnte ich ausprobieren. Und dann gucke ich, hilft's mir oder ist es jetzt nicht so meins? Und das finde ich eben ist ein wunderbarer Aufruf an Prinzip alle einfach wahrzunehmen. Hochbegabung ist so viel mehr, ja, als einfach nur ein Wunderkind zu sein, sondern eben auch ein Fluten von Informationen, ein Sortieren im Gehirn, die ganzen Möglichkeiten letztlich ja absolut nebeneinander in gleicher Bedeutsamkeit wahrzunehmen und dann eben dieser Flut Herr zu werden, da zu priorisieren, da einfach zu sagen, was ist denn jetzt hier gerade das Mittel der Wahl, wo bin ich denn? Und das ist eben auch ein Prozess, bei dem du ja, so wie ich es gehört habe, wunderbare Lernbegleiter erfahren durftest, wo erstmal ganz viel möglich war und dann ja sich im Nachgang eben auch wiederum herausgestellt hat, dass dein Weg dann doch nochmal ein anderer wurde, bevor du dann jetzt ja scheinbar, zumindest vorläufig, dich in einer, wie soll ich sagen, auf einer Reise befindest, wo du ja im Moment sagst, das führt in ein gutes Ziel.
Ja, auf jeden Fall. Also das klingt jetzt alles, wie ich das so erzähle, sehr linear, sehr einfach, und das ist es auf jeden Fall nicht. Ich würde gerne vielen Eltern, die hochbegabte Kinder haben und die sich oft sehr große Sorgen machen, weil ihr Kind scheinbar verloren geht im Prozess der Schule oder auch im Prozess des Lebens manchmal, den Mut machen, dass es, obwohl es manchmal auch erst schlimmer wird, irgendwann meistens besser wird. Und es ist oft ein langer, schwieriger Prozess, der auch nicht abgeschlossen ist. Auch ich habe Tage, an denen ich nichts tue, weil ich leider nicht aufstehen kann so richtig und nicht anfangen kann zu arbeiten, weil ich mein Geschirr am Tag vorher nicht gespült habe. Und wie das damit zusammenhängt, ob ich jetzt für die Uni arbeiten kann, das ist schwierig zu erklären. Aber all diese Dinge, die für Außenstehende manchmal schwer zu verstehen sind, mit denen muss man lernen zu leben. Und ich sehe das immer wieder, dass viele Eltern hochbegabter Kinder ja auch hochbegabt sind, jetzt getestet oder nicht, oder zumindest auch in diesen ähnlichen Denkmustern denken, aber eben in einer anderen pädagogischen Umfeld aufgewachsen sind und deshalb Schwierigkeiten haben zu verstehen, dass Zwang und Druck nicht unbedingt helfen können. Also ich sehe das bei vielen meiner Freunde. Ich habe zum Glück sehr Eltern, die damit das verstanden haben immer und die auch immer damit okay waren, dass ich Sachen einfach nicht so schnell so gut leisten konnte. Aber dass Leistung eben ein schwieriges Thema ist für viele und dass viele lernen müssen, sich dann nicht drüber zu definieren, das ist für mich ein ganz großer Prozess immer noch. Ich definiere sehr viel mein Selbstwertgefühl über Leistung. Und das ist etwas, was ich weiß, was schwierig ist. Und ich merke jetzt, wo ich sehr viele häufige Noten kriege, ist es unglaublich stark für mein persönliches Befinden an dem Tag, ob ich jetzt eine gute oder eine schlechte Note kriege. Und das ist, ich merke, dass ich dann eben mit Leuten darüber rede, dass ich anerkenne, dass es nichts mit meiner Persönlichkeit zu tun hat, ob ich jetzt in den oberen 10% oder den unteren 10% der Gruppe bin, jetzt im Vergleich zu anderen Studenten. Aber dass auch nicht so gut sein in bestimmten Fächern mehr akzeptiert wird für Hochbegabte, ist, glaube ich, was ich mir sehr wünschen würde. Einfach, weil man kann natürlich das immer leisten und mit genug Druck ist fast alles möglich für einen Hochbegabten. Aber manchmal ist die Frage, ob die Lebensqualität und das Glücklichsein besser wäre, wenn die Leistung nur im Durchschnittsbereich liegt, weil nur wenn man das Potenzial hat, muss man es nicht immer ausschöpfen. Und das war was ich habe immer Angst, dass ich mein Potenzial vergeude. Und ich versuche damit zu lernen, dass das Potenzial nicht heißt, dass man es ausschöpfen muss, sondern dass man nur, dass man es ausschöpfen darf, wenn man möchte.
Ja, genau, war super. Hammer.
Ja, was für ein tolles Schlusswort. Ja,
vielen herzlichen Dank. Super.
Super, dass du bei uns warst, liebe Freya. Und wir wünschen dir für deinen weiteren Weg alles Liebe, alles Gute.
Alles Gute, genau.
Ja, vielen Dank.
Okay, ja.
Bis bald, ihr Lieben.
Bis bald. Tschüss.
Tschüss.
Du tust es.
Du bist es.
Du lebst es.
Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns, wenn du uns deine Gedanken, Ideen, Anmerkungen mitteilst.
Schick uns einfach eine Mail an post@anderschlau.de.
Wir freuen uns, wenn du unsere Gedanken weiterdenkst,
weitergibst
und weiterempfiehlst.